Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Wehnde, Ihrem Gesundheitsversorger für Göttingen und Umgebung. Nähe, die Vertrauen schafft.
Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
Fahrradfahren, das ist gerade in Göttingen auch ein großes und wichtiges Thema. Das sieht auch die Klimaschutzgruppe Göttingen Zero so. Die Gruppe findet, dass die Radwege in Göttingen noch ein bisschen Ausbaubedarf haben. Dazu wurden im laufenden Jahr 2 Bürgerbegehren ins Leben gerufen, für die noch bis Februar Unterschriften gesammelt werden. Bei mir im Studio sind jetzt mit Francisco Welter-Schultes und Martin Hulp-Gewette 2 Mitglieder von Göttingen Zero und mit den beiden sprechen wir jetzt über den Göttinger Ratentscheid. Hallo erstmal.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallo.
Grundsätzlich müssen wir bei so einer groß umfassenden Thematik jetzt auch ganz von vorne einsteigen. Und da wäre die grundsätzliche Frage natürlich, worum geht es denn in den beiden Bürgerbegehren und wieso sind es denn ausgerechnet 2?
Ich fange mal mit dem Bürgerbegehren 1 an, vielleicht ganz kurz. Ein Begehren bedeutet, dass derjenige, der das unterschreibt, seinen Wunsch ausdrückt, dass es eine Abstimmung darüber gibt. Sowas nennt man dann einen Bürgerentscheid und es hat sich entwickelt, dass wenn es um Radverkehr geht, dass man sowas einen Radentscheid nennt. Das Begehren 1 weist darauf hin, dass die Stadt Göttingen bereits relativ klare Vorstellungen mal geäußert hat, wie der Radverkehr sich weiterentwickeln soll in einem Entwicklungsplan. Und viele dieser Dinge sind aus unserer Sicht nur unzureichend und viel zu kurz gegriffen umgesetzt worden. Und wir möchten gerne, dass Bürgerinnen und Bürger darüber entscheiden können, dass sie die Stadt nochmal mit mehr Nachdruck auffordern, das, was sie mal beschlossen hat, auch umzusetzen.
Ja, und im zweiten Bürgerbegehren haben wir konkret einige Straßen benannt. Das ist auch ein großer Unterschied zu anderen Ratentscheiden, die es schon in 30 Großstädten in Deutschland gegeben hat. Wir haben nicht nur allgemeine Forderungen, macht das mal jetzt ein bisschen besser, sondern wir haben tatsächlich hingeschrieben, bitte auf dem Friedländer Weg, auf der Merkelstraße, auf der Bürgerstraße tätig werden, Konzept entwickeln für die Kasseler Landstraße. Und das ist ein großer Unterschied zu den anderen Begehren, die gemacht wurden. Und das bedeutet dann auch, dass wir am Ende in Göttingen 2 Bürgerentscheide haben werden, wo die Göttinger Bevölkerung dann über beide Begehren getrennt abstimmen kann, ja oder nein.
Damit diese beiden Begehren dann zum Bürgerentscheid gebracht werden, müsst ihr eine bestimmte Anzahl an Unterschriften sammeln. Wie viele Unterschriften sind das und bis wann müssen die eingetroffen sein, damit darüber entschieden werden kann?
Ja, offiziell sind es 6.813 Unterschriften. Wenn wir diese Zahl erreicht haben, ist der Bürgerentscheid zwingend anzusetzen. Das ist vom Gesetz her so vorgeschrieben. Das ist ein ganz starkes direktdemokratisches Element und unterscheidet das auch von einer Petition. Und bei einer Petition dürfen alle unterschreiben. Beim Bürgerbegehren dürfen tatsächlich nur Göttinger Einwohner mit Wahlrecht unterschreiben. Das sind alle, die in Göttingen wohnen, Erstwohnsitz haben, ab 16 Jahren mit EU-Staatsbürgerschaft. Das ist sehr streng geregelt und es wird dann auch hinterher jede einzelne Unterschrift tatsächlich von der Stadt geprüft, händisch geprüft. Man darf es auch nicht online unterschreiben. 6.813 ist diese Zahl. Einige sind da natürlich ungültig. Wir können das auch nicht erkennen, dass jemand mal mit Nebenwohnsitz unterschreibt oder keine EU-Staatsbürgerschaft hat. Müssen dann also deutlich drüber sammeln. Und erst wenn wir so 20% zusätzlich haben, werden wir das abgeben. Das wird im Januar der Fall sein. Und dann geht es an die Stadt und dann darf die Stadt prüfen. Also etwa 8.000 Unterschriften wollen wir dann im Januar zusammen haben. Und die gibt es dann zu Frau Breustedt zu Händen. Für jedes einzelne Bürgerbegehren. Also jedes einzelne, ne, die Leute unterschreiben immer zweimal. Und die Stadt darf dann auch zweimal prüfen.
8.000 Unterschriften peilt ihr jetzt also an. Ihr habt jetzt 5.000 schon erreicht. Also ist schon ein gutes Stück, mehr als die Hälfte ist schon geschafft, aber da fehlen natürlich noch ein paar Unterschriften und da stellt sich natürlich draußen die Frage, wie kann man denn unterschreiben und wo kann man die Unterschrift dann abgeben? Martin, willst du das vielleicht einmal kurz erklären?
Also es gibt unterschiedliche Wege, wie man an die Dokumente herankommen kann, diese Bürgerbegehren. Man kann auf unserer Homepage sich diese Dokumente herunterladen. Die müssen nicht farbig ausgedruckt sein, aber sie müssen getrennt ausgedruckt sein. Dann, wenn man sich das durchgelesen hat und das befürwortet, unterschreibt man das. Und auf der Homepage ist auf einer Karte markiert, wo wir im gesamten Stadtgebiet Briefkästen aufgehängt haben, wo diese Unterschriften dort dann auch abgegeben werden können. Wir haben Patenschaften für die Briefkästen und leeren die regelmäßig. Ein zweiter Weg ist, inzwischen hat sich eingebürgert, wo wir wann, zu welcher Uhrzeit auch als Personen auf der Straße ansprechbar sind und kann natürlich jeder auf uns dann zutreten, wenn wir mit Unterschriftenlisten auf der Straße stehen. Für die meisten Menschen wäre das Runterladen und zu Hause in Ruhe ausfüllen und lesen einfacher, auch im Winter angenehmer. Und das sind die beiden Hauptwege, wie man unterschreiben kann. Nochmal betont, leider kann man nicht online unterschreiben. Und nochmal eine Bitte, sehr ordentlich schreiben, insbesondere den Namen, weil die Stadtverwaltung sonst Schwierigkeiten hat, die Zuordnung im Einwohnermelderegister nachvollziehen zu können. Also nur jede ordentliche Unterschrift kann uns tatsächlich in unserem Begehren helfen.
Es nehmen auch die Fahrradläden, die inhabergeführten Fahrradläden in Göttingen, diese Unterschriften an. Die Listen kann man dort abgeben, man kann dort auch selber unterschreiben. Die haben also auch die Formulare vorliegen, das ist so Velofoss oder Illes Bikeladen in der Jüdenstraße, Pedalritter, alle möglichen Fahrradläden, die in der Innenstadt sind, in Wehende, Fahrraddock. Und es gibt auch einige Läden, wie zum Beispiel der Bioladen Schrot und Kern in Wehende oder die Bäckerei Le Boll in Geismar. Das Weststadtzentrum nimmt die an, hat auch Unterschriften vorliegen, da kann man hingehen und unterschreiben. Oder auch in der Innenstadt der Waschbärladen in der kurzen Geismarstraße, dort liegen die auch aus und man kann da jederzeit hingehen und unterschreiben.
Also jede Menge Orte, wo man hingehen kann und seine Unterschrift abgeben kann für das Begehren. Wenn dann die nötige Anzahl an Unterschriften erreicht ist, dann kann es möglicherweise eben zu diesem Bürgerentscheid kommen. Wie sieht denn das Verfahren danach aus? Also was passiert, wenn ihr die Listen an die Stadt übergebt und ihr sagt, wir haben jetzt genug Unterschriften, macht mal.
Wir werden das sicherlich mit einer gewissen Begleitung in der Öffentlichkeit dann der Oberbürgermeisterin übergeben und dann liegt sozusagen der Ball im Feld der Stadtverwaltung und es liegt an Ihnen, dann diese Prüfung vorzunehmen. Der Gesetzestext sagt zeitnah, was auch immer das dann bedeutet. Und wir werden dann sehen, wann die Prüfung fertig ist. Und wenn die Verwaltung es so weit geprüft hat, dass sie sagt, ja, das sieht so aus, als wenn diese Begehren sozusagen so genügend Substanz haben, dass es zum Entscheid kommen kann, bedarf es noch der Vorlegung vor dem sogenannten Verwaltungsausschuss der Stadt, der letztlich dann die Entscheidung trifft, jawohl, es ist von der Verwaltung geprüft. Es wird ein Entscheid geben und dann, je nachdem, wie die Möglichkeiten der Stadt aussehen, wird der Termin für den Entscheid festgelegt werden.
Inhaltlich müssen die nichts mehr prüfen. Das haben wir schon vorher gemacht. Das ist im Sommer schon gemacht worden. Das gibt das niedersächsische Gesetz vor, diese Möglichkeit, dass die Stadtverwaltung die Rechtsprüfung schon mal vornimmt. Das haben wir genutzt und dadurch ein bisschen Zeit gespart. Und jetzt muss die Verwaltung tatsächlich nur noch zählen und prüfen, ob alle den Hauptwohnsitz haben, die unterschrieben haben, und dann am Ende durchzählen. Und wenn 6.813 dann gültig sind, dann kommt dieser berühmte Verwaltungsausschuss, der dann den Beschluss fassen muss, dass die beiden Bürgerbegehren gültig sind. Und wenn das dann ist, muss ein Termin gesucht werden für den Bürgerentscheid. Bürgerentscheid an der Wahlurne heißt also, da müssen 112 Wahllokale geöffnet werden, das steht im Gesetz drin. Alle Wahllokale, die bei einer Kommunalwahl geöffnet werden, müssen dann besetzt und geöffnet sein mit jeweils den entsprechenden freiwilligen Helfern, die bei solchen Wahlen dann im Wahllokal sitzen. Das ist ein irrsinniger logistischer Aufwand und auch sehr, sehr teuer. Und deswegen würde sich es zum Beispiel anbieten, mit der Europawahl im Juni gleichzeitig die Zettel für den Bürgerentscheid dazuzulegen. Und dazu muss man natürlich schnell die Prüfung fertig haben. Und das ist der Grund, warum wir sagen, wir sammeln jetzt ganz, ganz viele Unterschriften, so schnell wie möglich. Wir möchten auch von den Leuten, die zu Hause noch Unterschriften liegen haben, die am besten vor Weihnachten noch abgegeben werden bei den Fahrradläden oder sonst wo, damit wir möglichst frühzeitig abgeben können.
Weil wir bereits ein Begehren durchgeführt haben, wissen wir, dass natürlich Unterschriftenlisten immer in Haushalten einfach irgendwo dann noch liegen, sei es in Hausfluren aufgehängt und jemand versucht noch die letzte Unterschrift von den vier Unterschriften zu kriegen. Und alle Menschen haben natürlich auch was anderes zu tun, als Unterschriften zu sammeln. Wir appellieren in größtem Maße an alle Menschen, die jemals was davon gehört haben, dass sie alle Zettel, die sie sehen, alle Menschen ansprechen, die möglicherweise noch Unterschriftenlisten haben, ob sie nun fertig ausgefüllt sind oder nur eine Unterschrift drauf ist, wenn es irgendwie geht, uns vor Weihnachten diese Unterschriften dann zukommen lassen. Wir wissen allein aufgrund der gedruckten Exemplare, dass wir viel Material verteilt haben, natürlich auch immer mit Gespräch und nicht einfach so in der Fußgängerzone verteilt, sondern immer schon mit Erklärung, worum es eigentlich geht. Und wir wissen aber auch, dass viele Zettel, auf Deutsch gesagt, einfach noch zu Hause, in Läden, in Instituten liegen. Die Läden, die können wir noch sozusagen besuchen und können da noch sozusagen aufräumen, aber in die Haushalte können wir natürlich nicht hineinschauen. Und da bitten wir alle Bürgerinnen und Bürger, dass sie da nochmal sich vergegenwärtigen, ob sie nicht noch etwas haben.
Du hast es eben angesprochen, ihr hattet schon Bürgerbegehren schon mal durchgeführt. Wie war denn die Erfahrung bis dahin? Also was aus den vergangenen Versuchen habt ihr jetzt für jetzt daraus lernen können?
Das ist eine Situation gewesen, die mit dem jetzigen Begehren nicht ganz vergleichbar war, weil wir das erste Begehren zu Zeiten von Corona-Lockdown durchgeführt haben. Und da haben wir tatsächlich einen Monat Zeitverlängerung bekommen, weil das eine außerordentliche gesellschaftliche Situation war und haben es damals auch geschafft, genügend Unterschriften zu sammeln, sodass uns dieses ganze Verfahren, wie man so etwas organisiert, sehr klar ist und wir wissen, wie sauber rechtlich das Ganze geklärt sein muss. Und man kann das ja zweischneidig sehen und sagen, das ist sehr anstrengend. Auf der anderen Seite haben wir dadurch, dass eine Rechtsprüfung bereits stattgefunden hat, auch die Rechtssicherheit. Das ist in anderen Städten tatsächlich schiefgegangen und Leute haben ganz fleißig gesammelt und standen hinterher vor einem Scherbenhaufen, weil ein Stadtrat entschieden hat, das zählt überhaupt gar nicht, was ihr da macht. Wir sind uns sowohl, was diesen Anteil des Begehrens bzw. beider Begehren angeht, sehr sicher. Und ich würde gerne noch einen Punkt nochmal betonen. Die konkreten Vorstellungen, die wir äußern, sind jetzt nicht nur unser Wunschschloss, sondern das ist mit der Abteilung von Herrn Log, dem Baudezernenten dieser Stadt, dezidiert im Einzelfall besprochen, ob das bautechnisch geht. Ist eine Straße breit genug, um eine weitere Aufteilung zwischen Autoverkehr und Radverkehr überhaupt zu implementieren? Und es sind auch baurechtliche Fragen aufgeworfen worden. Es gibt bestimmte Straßen, wenn es eine Bundesstraße ist, dann hat die Stadt beispielsweise da kaum eine Einflussmöglichkeit. Das ist alles geprüft worden, sodass wir uns als Bürgerinnen sehr sicher fühlen, dass wir hochgradig sorgfältig etwas vorbereitet haben und dass es deshalb auch gelingen kann, hinterher genügend Menschen an die Wahlurne zu bekommen und auch einen positiven Entscheid zu bekommen.
Gut, da ihr jetzt auch schon konkrete Projekte kurz angerissen habt, würde ich euch doch mal nochmal bitten, vielleicht ein, zwei Projekte auch konkret mal vorzustellen, damit die Hörerinnen und Hörer draußen auch sich darauf einstellen können, was denn genau dann umgesetzt werden sollte, falls alles erfolgreich abläuft. Francisco, kannst du da vielleicht ein bisschen was uns erzählen?
Ja, gerne. Einleuchtendsten ist immer das Beispiel Friedländer Weg und Merkelstraße. Das sind zwei Straßen, die Geismar mit den Arbeitsgebieten im Norden in Uniklinikum, Uni Nord, Wehender Krankenhaus verbinden. In Geismar wohnen die Menschen und in den Nordbereichen arbeiten sie. Und es gibt eigentlich gar keinen sicheren Fahrradweg heute, wo die zwischen ihrem Zuhause und dem Arbeitsplatz hin und her fahren können. Mit auf sicheren Routen. Der Friedländer Weg ist ganz, ganz schwierig und die Merkelstraße auch für die Radfahrer. Und deswegen würden wir gerne es machen, dass in der Mitte der Straße dann auf beiden Strecken eine Leitschwelle aufgeschraubt wird. Das ist eine mechanische Trennung und auf der einen Seite fahren dann die Fahrräder und auf der anderen die Autos. Und weil die Straßen 6 Meter breit sind und in der Mitte diese Leitschwelle kommt, etwas ein bisschen mehr auf der Fahrradseite kommt, die Leitschwelle dann drauf, kann man draufschrauben, das kann man auch probeweise machen. Und dann würde die Straße, die Autostraße mit 3,50 Meter Breite nur als Einbahnstraße fungieren können. Und da kann man das so machen, dass man die Merkelstraße in die Nordrichtung fahren lässt und den Friedländer Weg für die Autos in die Südrichtung. Und dann entsteht auf beiden Straßen ein sicherer Verkehrsraum für die Fahrradfahrer und bewirkt auch, dass die Fahrräder dann hinterher nicht auf dem Fußweg rumfahren. Denn das sollen die nämlich auch nicht. Genauso in der Bürgerstraße gibt es so eine Mittelinsel in der Bürgerstraße, die kann man wegnehmen. Da entsteht dann etwa so 1,20 Meter, 1,50 Meter Verkehrsraum mehr. Dann kann man die Südautofahrbahn ein bisschen nach Norden versetzen, muss keine Autospur wegnehmen, kriegt aber einen breiteren Fahrradweg und der kann dann auch in beide Richtungen geführt werden. In der Bürgerstraße wird das sehr teuer werden, das hat die Stadt auch ausgerechnet. Das ist übrigens auch so eine Sache, die Stadt hat schon die ganzen Kosten ausgerechnet dafür. Also dieses Leitschwelleaufschrauben, was ich eben erklärt habe mit Friedländer Weg und Merkelstraße, da muss man für diese Einbahnstraßenkonzept ein Gutachten erstellen. Das kostet 60.000 Euro, das hat die Stadt uns tatsächlich dezidiert aufgeführt. Und dann das Aufschrauben der Leitschwellen selber. Insgesamt haben wir 11 Kilometer Straße, Stettiner Straße oder Nikolausberger Weg, Kreuzbergring, das sind auch solche Beispiele, Greitweg auch. Das ist sehr billig. Das kostet bis zum Jahr 2030 tatsächlich nur so 2-3 Millionen Euro. Also im Vergleich zu den Kosten, die wir bei der Stadthalle erlebt haben, ganz, ganz wenig über die 6 Jahre verteilt. Bei der Bürgerstraße wird es ein bisschen teurer. Da haben sie 2016 versäumt, eine bereits bestehende Planung umzusetzen. Die hätte damals wesentlich weniger Geld gekostet. Und da wird es richtig teuer. Das ist etwa ein Viertel der gesamten Kosten für den Radentscheid. Das ist nur dieser Bürgerstraßenumbau. Wir halten es aber für sehr wichtig, dass das gemacht wird. Aber Friedländer Weg und Merkelstraße sind so die Beispiele, die einfach am einleuchtendsten sind. Und viele geben uns eine Rückmeldung, ja, das finden sie gut. Und auch Autofahrer unterschreiben den Radentscheid, weil sie sagen, Fahrradverkehr, ich finde, für die Fahrradfahrer wird schon genug getan in Göttingen. Aber das mit der Trennung will ich haben. Ich will diese Trennung. Ich will nicht die ganze Zeit immer hinter Fahrradfahren herfahren. Ich möchte, dass ich auf einer Einbahnstraße, da kann ich ein bisschen Umweg fahren, aber dann habe ich meine Ruhe. Und dann bin ich stressfreier. Das ist eigentlich auch ein Aspekt, der uns überrascht hat, weil wir hatten nicht gedacht, dass wir von Autofahrern positives Feedback für einen Radentscheid kriegen.
Dann schlagen wir jetzt noch einmal ein bisschen einen weiteren Bogen. Fahrradverkehr ist in Deutschland ja auch ein generell großes Thema. Da gibt es ja auch den ADFC, das ist der Allgemeine Deutsche Fahrradclub. Die machen jedes Jahr einen Fahrradklimatest. Das ist eine groß angelegte Befragung. Da werden die Menschen dann in jeder Stadt befragt, wie sie denn den Radverkehr in ihrer Stadt bewerten. Die derzeit letzte Ausgabe von diesem Fahrradklimatest, der kam 2022 raus. Dort hat Göttingen in der Ortsgröße 100.000 bis 200.000 Einwohnern den zweiten Platz erreicht. Allerdings mit einer Durchschnittsnote von 3,5. Wie ordnet ihr denn das ein und wie findet ihr, passt das auch zu den beiden Bürgerbegehren, die ihr gerade am Laufen habt? Martin?
Auch wenn es nach außen sehr ähnlich klingt, es geht um eine Verbesserung des Radverkehrs, es geht um mehr Sicherheit im Radverkehr, gibt es doch einen ganz großen Unterschied, auch wenn die Untersuchung vom ADFC Klimatest heißt, da ist sind die Bürgerinnen und Bürger befragt worden, wie sie das eigentlich finden und wie sie damit zurechtkommen. Das ist trotzdem erstmal eine wichtige Information. Göttingen Zero ist eine Gruppe, die seit mehreren Jahren versucht, an dem Ziel, welches sich die Stadt gesetzt hat, bis 2030 klimaneutral zu werden, unterstützend einzugreifen. Unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in unserer Gruppe haben sehr klar benannt, was man in unterschiedlichen Sektoren der CO2-Emissionen machen müsste, um Klimaneutralität, also keine Emissionen, hinzubekommen. Der Radverkehr ist ein Segment, ein Werkzeug, mit dem man versuchen kann, die CO2-Emissionen durch weniger Autoverkehr zu generieren. Und das ist letztlich unser obergeordnetes Ziel, da einen Einfluss drauf zu nehmen, aber nicht nur indem wir sagen, ja, das hätten wir gerne, sondern indem wir so sehr konkret und bis in das Detail von Straßenabschnitten konstruktiv, klug vorüberlegt Vorschläge machen, wie man das machen kann. Und was wir häufig erlebt haben, ist, dass es Entscheidungen gibt, dass es aber keine Ideen gibt, wie man diese Entscheidung umsetzen kann. Wir halten es für dringend geboten, dass auch hier in dieser Stadt im Verkehrssektor sich etwas ändert. Und Die Tatsache, dass sich Menschen sicherer fühlen, wird dazu führen, das weiß man sehr gut aus den Beobachtungen anderer Städte, die sich weiterentwickelt haben, was den Radverkehr angeht, dass mehr Menschen das Fahrrad nutzen werden. Und das wird definitiv dazu führen, dass weniger CO2-Emissionen da sind. Es geht nicht um eine Verbotspolitik, sondern es geht um mehr Gerechtigkeit im Verkehrsraum mit dem Ziel, dass letztlich weniger CO2 emittiert wird, in diesem zugegeben auch nur Tortenstück der CO2-Emissionen der Stadt Göttingen.
Im Fahrradklimatest ist Göttingen auch zurückgefallen, muss man dazu sagen. Die hatten eine Zeit lang den Platz 1 belegt, über 6 Jahre, und dann jetzt zurückgefallen. Und wenn man die gesamten Großstädte Deutschlands nimmt, liegt Göttingen inzwischen auf Platz 6, da waren die auch schon auf Platz 3. Münster schneidet immer besser ab als Göttingen, auch in der Benotung. Göttingen hat nicht mehr viel getan in den letzten Jahren. Und das ist auch jetzt im Bauausschuss am letzten Donnerstag noch besprochen worden, dass Göttingen überhaupt gar keinen Verkehrsplaner mehr hat, der sich mit Radverkehr beschäftigt. Deswegen auch der Gartetalradweg nicht weiter geplant werden kann. Das liegt alles auf Eis, weil einfach Herr Log kein Personal bekommt. Die haben jetzt, glaube ich, zum dritten Mal die Stelle ausgeschrieben. Also an dieser Stelle einen Appell an alle Menschen, die sich in der Verkehrsplanung ausgebildet haben und Interesse haben, in Göttingen zu arbeiten. Bewerbt euch in Göttingen. Hier gibt es eine freie Stelle für Radverkehr. Wer sich für den Radverkehr einsetzen möchte und dort seinen Beruf ausüben möchte, in Göttingen super willkommen.
Also es gibt noch einiges zu tun. Die Unterschriftensammlerei, die geht noch bis Ende Februar. 8.000 Unterschriften peilt ihr an, knapp 7.000 braucht ihr für einen möglichen Bürgerentscheid.
Moment, also bis Ende Februar werden wir sicherlich nicht sammeln. Also wir rechnen zurzeit hoch. Mit dem, was wir täglich schaffen, werden wir sicherlich es so hinbekommen, dass wir noch im Januar die Unterschriften abgeben können. Bis Ende Februar dürfen wir, das ist gesetzlich erlaubt, aber wir wollen unsere Oberbürgermeisterin nicht unter Druck setzen und wir wollen diese notwendige Zahl der Unterschriften plus die Marge, die wir brauchen, schon deutlich früher erreichen. Also Mitte Januar ist der Moment, wo wir eigentlich dann spätestens alle Unterschriften abgegeben haben müssen. Deswegen appellieren wir hier nochmal, bitte vor Weihnachten alle Unterschriften abgeben. Und wenn dann unter dem Weihnachtsbaum noch ein paar Unterschriften gefunden werden beim Aufräumen, bitte Anfang Januar unbedingt abgeben. Im Februar werden wir nicht mehr sammeln.
Also bis Mitte Januar nochmal die Korrektur. Danke für deinen Einwand. Wird die Klimagruppe Göttingen Zero für den Göttinger Ratentscheid weiter sammeln und dann wird es voraussichtlich im kommenden Jahr dann weitere Entscheidungen geben bezüglich der beiden Ratentscheide. Ich wünsche euch dann noch viel Erfolg beim Sammeln und drücke euch die Daumen, dass das nach eurem Wünschen so weiter ablaufen wird. Das waren Martin Hulbke-Wette und Francisco Wetterschütte von Göttingen Zero hier bei mir im Studio im Interview. Danke euch für eure Zeit.
Wir danken auch herzlich.
Dankeschön, dass wir hier sein durften.
Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.